Bei Serviceplan läuft vieles ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Das merkt man auch in der aktuellen Folge diese Woche, in der ich mit Jeanette Bonnet spreche, der neuen Geschäftsführerin Kreation bei Serviceplan Berlin. Dafür floss übrigens kein Geld oder so. Ich fand Jeanette einfach wirklich, wirklich faszinierend. Und wo man das auch merkt, ist in einem Konzept, das sich durch das ganze Unternehmen zieht, namens Über-Creativity. Und ich habe mir das so erklären lassen. Über-Creativity entsteht, wenn unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen ihre speziellen Stärken in einen Hut werfen, um eine Idee auf ein ganz neues kreatives Level zu heben. Die Magie von Über-Creativity entsteht jeden Tag in den Houses of Communication, in denen weltweit ExpertInnen auf den Gebieten Strategy und Consulting, Creative und Content, Media and Data und Platform and Technology gemeinsam zaubern. Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Shownotes vorbeischaust oder direkt auf ohnedenhype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity an Real-Life-Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft. Schon wieder eine Woche rum und Zeit für deinen Lieblings-Kreativ-Podcast. Zumindest hoffe ich, dass er das mittlerweile ist, sonst wäre ich ein klitzekleines bisschen traurig. Aber lass uns zu unserem heutigen Gast kommen. Und das ist die Schmuckdesignerin Saskia Dietz. Saskias Name war bei anderen Interviews schon sowas von häufig gefallen, dass es mittlerweile wirklich einfach Zeit wurde, dass ich endlich mit ihr spreche. Ich war ziemlich gespannt, wie sie so sein würde. Und als sie mir die Tür zu ihrer minimalistisch eingerichteten Altbauwohnung öffnete, ganz in schwarz-weiß gekleidet, fühlte ich mich ein bisschen wie in einem Audrey Hepburn-Film. Saskia wirkt ein kleines bisschen schüchtern und zurückhaltend. Und die Eleganz, mit der sie sich bewegt und so spricht, passt wirklich sehr gut zu dem Schmuck, den sie auch produziert. Sie erzählt, wie befreiend es sein kann, Dinge zu machen, von denen man absolut keine Ahnung hat. Sie erzählt über ihre Anfänge, das Reisen und die Fashion Week. Und wir haben uns außerdem aber auch noch über einige soziale Themen unterhalten und darüber, was Schmuck für uns als Menschen bedeutet. Wir decken also wirklich eine Menge Themen ab in diesem Gespräch. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß dabei, wie wir es auch hatten. Und wie immer, falls du dir ein Bild zu unserem Gespräch machen möchtest, findest du das ganze Interview als Video auch auf YouTube. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder such einfach nach Ohne den Hype auf YouTube, aber das konntest du dir wahrscheinlich schon denken. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gast heute. Hier ist Saskia Dietz. Klavierspielen angefangen?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr?
Mhm.
Und wie viel Energie steckst du tatsächlich so rein?
Also, na, ich spiele jeden Tag.
Echt?
Ja.
Das ist ganz schön tapfer.
Aber ich bin langsam. Ich habe ja keinen Lehrer oder so. Ich habe jetzt niemanden, der mich so vorwärts treibt. Aber ich spiele jeden Tag.
Aber du hast ja auch keinen Druck.
Nö.
Du musst ja nicht nächstes Jahr irgendwie ein Konzert geben oder sowas.
Nein.
Oder ist schon irgendwas in der Planung?
Nein.
Auf den eigenen Mode schauen, dann irgendwie die musikalische Begleitung machen.
Es wird nicht meine Zweitkarriere werden.
Okay. Ich muss zugeben, dass ich recht wenig über die ganze Schmuckbranche weiß und auch wahrscheinlich weniger über dich weiß als der durchschnittliche Münchner, weil du bist ein bisschen everybody's darling und egal wo ich hinkomme, fällt immer wieder dein Name. Ist das so mehr ein Charakterzug von dir, dass du einfach ein sehr sociable Mensch bist oder ist da auch viel Marketing dabei?
Also ich bin kein strategischer Mensch.
Nein.
Aber ich mag Leute gerne. Also nicht alle natürlich, aber in der Regel ist es so, dass die Leute, die ihren Weg so zu mir finden, also egal, ob ich jetzt mit denen arbeite oder ob die zu mir kommen, weil sie von mir was möchten. Allein dadurch gibt es ja schon irgendeine Art von Match.
Mhm.
Also.
Aber du hast sehr viele Matches. Wir haben uns schon über einige Leute unterhalten, zukünftige Interviews, vergangene Interviews und auch über das da auch ein Buch von Christoph Schlingensief da liegen und über solche Sachen haben wir auch geredet. Und ich glaube, es ist heute noch kein einziger Name gefallen, wo du die Person nicht persönlich kanntest.
Ich finde, das ist eine, ehrlich gesagt, ist das eine der schönsten Begleiterscheinungen von dem, was ich tue, dass ich mit Leuten in Kontakt komme, die mich interessieren, die mich auch inspirieren. Weil ich an vielen Stellen bin ich selber eher so, eher scheu oder eher zurückhaltend. Bin nicht wahnsinnig extrovertiert und über meine Arbeit habe ich so die Möglichkeit oder ergibt es sich eben, dass ich mit Leuten in Kontakt komme und sehr oft auch auf eine relativ ich sag's jetzt einfach, auch wenn es nicht ganz passend ist, das Wort, aber auf eine relativ intime Art und Weise.
Mhm. Aber es ist ja durchaus intim. Ich meine, Schmuck ist ja irgendwie Teil des Lebens.
Ja, ja. Und ja auch sehr oft einfach dann so sehr verbunden mit Dingen, die Leute gerade beschäftigen oder mit Lebensphasen oder mit Ereignissen oder mit Gefühlen, Emotionen. Auf der anderen Seite, wenn man viele auch der Leute, über die wir gesprochen haben, wenn man so zusammenarbeitet, dann lernt man sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise kennen. Also ich lerne die Person ja dann auch kennen, wie sie arbeitet und was ist demjenigen wichtig. Und wenn man dann zusammen im Grunde erschafft man ja dann was zusammen, selbst wenn das nur selbst wenn es jemand ist, der mich fotografiert, ist es ja trotzdem was man zusammen eben gemacht hat und das verbindet einen ja dann doch auch. Ja? Also jetzt kriege ich den Punkt nicht richtig hin, aber es ist auf jeden Fall so, dass das sehr dieses Ganze, also ein großes Thema für mich ist und auch, also ich auch immer wieder die Möglichkeit hatte, zum Beispiel dadurch Leute kennenzulernen, die ich zum Beispiel selber vorher schon lang verfolgt habe. Mhm. So. Und es gibt dann durch unterschiedliche Sachen, entweder weil ich dann vielleicht die Person anfrage, ob man was zusammen macht, oder weil sich rausstellt oder es sich ergibt, dass die Person vielleicht was von mir trägt oder so. Und dann hat man halt einfach, man hat so einen Anknüpfungspunkt.
Wie viel kommt es denn vor, dass du so Kollaborationen hast und mit Leuten zusammenarbeitest? Ich meine, das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, dass du so ein Fotoshooting auch als Zusammenarbeit siehst und jetzt nicht nur für deine eigenen Sachen, sondern manchmal wirst du ja auch fotografiert für andere Zwecke. Jetzt kriege ich den Punkt nicht mehr hin.
Du wolltest wissen, wie viel ich kooperiere.
Ja, genau, ja. Das wollte ich wissen. Dankeschön.
Ja, dann doch relativ häufig. Also sowohl in der einen Form als auch in der anderen. Also sowohl in der Form, dass ich mit Labels oder Firmen für die etwas entwickle oder mit denen etwas entwickle. Das gibt ja die unterschiedlichen Varianten, als auch es gibt eine Reihe von wirklich echten Freundschaften, die sich entwickelt haben, weil ich zum Beispiel die Möglichkeit hatte, mir immer wieder einen Fotografen auszusuchen, wenn ich angefragt werde für ein Magazin oder irgendwas. Und dann verbringt man ja Zeit.
Kriegt man da eine Auswahl von dem Magazin vorgegeben und sagt, okay, von den dreien Fotografen möchte ich den, oder sagst du, ich bringe tatsächlich komplett irgendwie
unterschiedlich.
Neuen?
Manche sagen, ja, such dir einen aus. Mhm. Und dann kriegt man welche vorgeschlagen und dann gibt es jemanden, den man vielleicht schon immer toll fand. Mhm. Manche sagen, ja, hast du einen Vorschlag? Also unterschiedlich. Und manchmal kommt es natürlich auch völlig einfach so zusammen. Und
aber gerade bei so Fotosachen ist es natürlich dann ganz cool, weil du, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging bei den Fotos, die wir gemacht haben, oder generell, wenn du fotografiert wirst. Ich bin etwas kamerascheu. Aber wenn man jemanden da hat, den man schon kennt oder von dem man halt die Arbeit auch schätzt, dann macht es die ganze Sache natürlich deutlich einfacher, als wenn es so ein Blindflug ist.
Ja, ja.
Das ist ja häufig schon schwierig. Und mir geht es da ähnlich wie dir. Ich meine, du hast gesagt, du bist eher, ich glaube, du hast das Wort scheu benutzt sogar. Mhm. Und ich würde mich selber auch eher als schüchtern bezeichnen eigentlich. Dafür habe ich mir jetzt natürlich den gänzlich schlechtesten Job ausgesucht, den man sich vorstellen könnte. Aber bei dir ist es ja ähnlich. Dafür, dass du dich als scheu bezeichnest, bist du wohl eine der Schmuckdesignerinnen, die am meisten Interaktionen pflegt, oder?
Ich habe ja nur meine Sicht.
Ja. Okay, aber ich meine, man kommt ja nicht drum rum, dass man auch sieht, wie es andere machen. Ich meine, es gibt genügend, es ist jetzt nicht so, als wäre es eine rare Branche in München wahrscheinlich, oder? Du hast viel Konkurrenz. Und für Kollegen dann aber auch.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich weiß, dass die Schmuckszene in München an sich, die ist ja schon immer sehr bedeutend. Mhm. Ne? Und so wie ich die Schmuckszene aber kennengelernt habe, so in meiner Ausbildung auch, die habe ich ja verlassen.
Die
Schmuckszene, die sehr, sehr präsent ist in München, ist einerseits geprägt durch es gibt hier sehr viele sehr renommierte, handwerklich sehr hochwertige Goldschmieden. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil München relativ wohlhabend ist, auch weil es in München einfach die Ausbildung dafür gibt. Das ist ja auch nicht jetzt überall gegeben. Ich habe das selbst ja auch in so einem Zwei-Phasen-Modell, aber so ähnlich, mit immer wieder Blockunterricht, Berufsschule.
Duales Studium ist das dann, oder? Nennt sich 50, das glaube ich heutzutage.
Ausbildung.
Okay.
Ja. Studiert habe ich hinterher was anderes, aber die Ausbildung ist eben mit Blockunterricht Berufsschule und diese Berufsschule ist eben in München. Und auf der anderen Seite gibt es die Akademie mit der Schmuckklasse, wo es ja auch eine sehr starke Szene gibt und es gibt es gibt die Handwerkskammer, es gibt, da gibt es einiges. Ja. Und als ich angefangen habe, meine eigenen Sachen zu machen, habe ich dieses Feld ja verlassen. Ja. So, ich habe nicht, also ich bei mir, mein Augenmerk war nie auf sehr, sehr aufwendig handwerklich hergestellte Stücke oder auf sehr, sehr viel Materialinvestment zum Beispiel. Ja.
Aber du hast Goldschmiedin war die Ausbildung.
Goldschmiedin war die Ausbildung.
Und da ist man traditionell dann auch sehr festgelegt, auch wirklich diesen Werkstoff Gold dann?
Es geht genauso Silber. Goldschmied bedeutet einfach nur, dass man Schmuck macht.
Okay.
Silberschmied bedeutet, dass man Gerät macht.
Mhm. Tatsächlich.
Ja.
Das ist ein Gerät.
Gerät also, heißt ein Teeservies oder Besteck oder Becher oder solche
Dinge.
Das
aber theoretisch auch aus Gold sein könnte. Es bezeichnet tatsächlich, was man tut, nicht nur welches Material.
Ja.
Aber du benutzt ja auch völlig andere Materialien. Du hast ja viel Kunststoff auch dabei und solche Geschichten. Also ist ja schon fast mehr eine Form von Industriedesign.
Industriedesign ja dann studiert.
Ah, okay, daher kommt das.
Und ich wollte eben gerne, also als ich als ich fertig war mit der Ausbildung, war es eben so, dass ich das Gefühl hatte, also A, wusste ich, ich wollte gerne was Eigenes machen. Mhm. B, war es aber so, dass ich von der, ich habe in einer sehr, sehr guten Goldschmiede gelernt und habe da wirklich so jede Technik machen dürfen und auch lernen dürfen. Das ist sehr selten mittlerweile. Dass alles auch wirklich so gemacht wird, weil das natürlich wahnsinnig aufwendig ist und die Stücke hinterher dann auch irre teuer. Und einerseits hätte ich mir diese Stücke, die ich dort gemacht habe, nie selber leisten können, aber ich hätte sie auch gar nicht tragen wollen. Es war, hat mir einfach nicht entsprochen. Und ich kam aber eben auch nicht aus dieser Akademie-Richtung, ja, so, wo sehr objektartige Sachen erschaffen werden. Und,
ist das eher künstlerisch dann von der Akademie-Richtung?
Ja. Und hab dann eben so einen anderen Weg gewählt, wo zu der Zeit, als ich angefangen habe, es im Grunde aber nichts gab. Eben Schmuck, der sich so an so einer Grenze bewegt, so von eben nicht Modeschmuck, aber doch angelehnt an Mode, das handwerklich hergestellte Unikat, aber doch handwerkliche Methoden mit integriert, nicht das künstlerische Objekt, was auf dem Sockel steht, sondern sehr tragbar. Auch nicht der unterkühlte Designerschmuck, das gab es zu der Zeit schon.
Mhm. Jetzt musst du kurz sagen, wann war das, als du angefangen hast? Das war,
ich habe angefangen so 2007, 2008, so.
Da war offiziell das Studio Saskia Dietz oder wie?
Naja, da war, habe ich eben so die erste, da habe ich das erste Mal in Paris gezeigt.
Ah, okay. Aber das scheint ja für den Laien, also für mich scheint das irgendwie ein relativ großer Schritt schon. Ich meine, ich fange jetzt nicht an, dass ich einen Ring mache und sage, ich bin jetzt Sven Jürgensmeier Schmuckstudio und nächste Woche bin ich in Paris, oder?
Ja, das war halt, das war irgendwie so, dass ich im Grunde einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie man was macht.
Mhm. Und, immer eine gute Voraussetzung.
Ja. Und was dann natürlich den Vorteil hat, dass man sich an verschiedenen Stellen gar nicht fragt, mache ich das jetzt so oder mache ich es nicht so, sondern man macht es halt dann so. Und es war so, dass und warum jetzt meine Idee überhaupt so war und wieso Paris und warum und so weiter, das weiß ich nicht mehr.
In welchem Rahmen hast du denn da?
Ich war dann zur Fashion Week.
Okay.
Genau, Fashion Week. Und es war dann eben auch so, dass ich mir dachte, naja, also wenn ich was Eigenes mache, dann muss ich eben nach Paris. Und wenn ich nach Paris muss, dann brauche ich ein Lookbook. Und wenn ich ein Lookbook brauche, dann brauche ich Mirko Borsche. Und den kannte ich damals noch gar nicht. Ja?
Also du kanntest nur seine Arbeit.
Der war damals noch beim SZ-Magazin, der war noch gar nicht selbstständig.
Ach so.
Und ich weiß noch, ich habe ihn dann eben angeschrieben und habe gesagt, hör zu, können wir mal Mittagessen gehen? Dann habe ich ihn zum Mittagessen eingeladen. Da hat er gesagt, ja klar, machen wir. Und dann haben wir das gemacht und deshalb habe ich mich quasi von Anfang an eben so ein bisschen anders bewegt als so die Schmuckszene generell hier. So.
War der Mirko damals, also wenn er fest beim SZ-Magazin war, aufgrund welcher Arbeiten hast du dann eigentlich gesagt, das ist der Look, den ich möchte?
Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe wirklich, das ist genauso wie ich auch, es war glaube ich einfach dann auch an vielen Stellen Glück. So. Und also so wie, ich weiß auch noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe, das war auch nur Glück, dass ich in dieser Werkstatt gelandet bin, weil ich mir damals die gelben Seiten aufgeschlagen habe und ich wollte eigentlich nur ein Praktikum machen, weil ich eigentlich an die Akademie wollte. Und dann habe ich eben so Goldschmieden aufgeschlagen und habe die angefangen durchzutelefonieren. Mhm. Und sowas wie ein Praktikum war in der Goldschmiede total unüblich. Und der erste Betrieb, wo die Ansage war, eben nicht war, nee, machen wir nicht, Praktikum, was soll das? Sondern wo die Dame am Telefon gesagt hat, naja, mein Sohn hat gerade seinen Meister gemacht, der hat noch nie jemand ausgebildet, vielleicht kann er das mit dem Praktikanten mal ausprobieren. Komm doch mal vorbei, bring eine Mappe mit. Da dachte ich mir, wie Mappe? So. Also das war wirklich sehr
organisch,
sagen wir ja. Mal. Und dann war das aber so, dass die ersten, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Woche haben die mich dann gefragt, ob ich nicht für eine Ausbildung bleiben will. Und
ach,
weil,
echt?
Ja, und weil das diese ersten Wochen so wahnsinnig erfüllend und schön waren, dachte ich mir, ja, scheiß auf die Akademie, bleib ich hier.
Was meinst du, hat dich so attraktiv für die dann gemacht? War es deine, einfach wie du mit ihnen zurechtgekommen bist? Oder hast du da schon irgendwelche Ideen eingebracht, die für sie irgendwie interessant waren? Ich meine, innerhalb von zwei Wochen.
Da ging es erstmal ja nur ums Handwerk, aber ich bin sehr geschickt, ich bin sehr gut, was meine Hände angeht. Und das hat irgendwie gut funktioniert und ich habe auch gut da reingepasst. Ich habe auch gut zu denen gepasst. Und das war eine wahnsinnig schöne Zeit.
Mhm. Aber Glück spielt, glaube ich, immer eine deutlich größere Rolle, als man sich eingestehen will. Mhm. Man kann es Glück nennen, aber es ist halt auch einfach ein gewisses Maß an Zufall, aus dem man dann was macht.
Mhm.
Ich meine, das Glück ist mit dem Tüchtigen, sagt man, glaube ich, nicht zu Unrecht.
Hm.
Man muss halt in der richtigen Situation sein und dann das reinschaufeln, was halt notwendig ist.
Ja, oder auch wach sein für das, was sich da anbietet.
Ja, genau. Hm. Ja, eben, ich meine, man muss ja auch selber kreativ sein in dem, was man an Möglichkeiten sieht dann.
Mhm.
Ich meine, sowas wie, wenn du zur Fashion Week gehst, man muss ja A, den Mut dafür haben und B, auch irgendwie die Inspiration überhaupt. Und sich selber auch in der Position sehen, weil ich meine, du sagst so, du hattest keine Ahnung, aber auf der anderen Seite musst du ja schon gesagt haben, die Sachen, die ich da mache, ich bin mir nicht so unsicher, dass mir das peinlich sein könnte, sondern du hast dich wohl schon wohlgefühlt mit den Dingen.
Ja, wobei es wirklich, also jahrelang so war und es hat wirklich lange gedauert, dass ich jedes Mal vor der Fashion Week, also bestimmt einen Monat lang kaum geschlafen habe und wahnsinnig aufgeregt war und wahnsinnige Angst davor hatte, dass ich eben nicht ankomme.
Mhm.
So, also, und es war auch so, dass ich das mittlerweile ein bisschen anders, ich habe jetzt ein sehr vertrautes Verhältnis so mit meiner, also viele Leute empfinden ja den Begriff Assistent als was nicht so Hochwertiges.
Weil es halt dich jemand anderem unterstellt oder halt in dem Fall deinen Assistenten oder deine Assistentin dir unterstellt.
Ja, aber für mich ist das eigentlich überhaupt nicht so.
Ja.
Also und da gibt es eben eine Person, die mir da sehr nahe ist, die mit der sich das jetzt so ein bisschen geändert hat, dass ich, also normalerweise war das eben davor immer so, dass ich quasi immer erst das, was ich mir ausgedacht habe, erst meinem Team oder überhaupt irgendjemandem erst quasi zeigen konnte, wenn ich selber völlig überzeugt war, dass es schon genau richtig war. Also in diesen Prozess an sich habe ich niemanden reingelassen. Und da ist es jetzt, also mit der, die ist jetzt schon seit ein paar Jahren bei mir, es ist jetzt so, dass ich durchaus auch in einem skizzenartigen Zustand ihr schon mal Zeichnungen zeige.
Die Vertrauensbasis ist da.
Ja.
Ja. Aber in dem Fall ist das mit der Assistentin dann ja auch wirklich nicht abwertend gemeint, weil offensichtlich hast du so viel Hochachtung vor der Person, dass du sie exklusiv darauf ihr Einblick gewährst.
Ja.
Was du eben sagst, der du vorher nicht gemacht hast.
Nee, ja.
Du hast mit dem Modeschmuck, Modeschmuck hast du vorhin gesagt. Und das ist ja, ich finde deine Position recht interessant, also so von außen betrachtet als, wieder mal, Laie. Du nimmst ja so eine Mittelposition ein, irgendwie zwischen Modeschmuck und keine Ahnung, Haute Couture, wie auch immer man es nennen möchte. Hm. Auch preislich, weil preislich bist du eigentlich sehr günstig angesiedelt, fand ich, soweit wie ich das jetzt gesehen habe. Also ja, vor allem, wenn man nicht die Goldsachen nimmt oder sowas. Mhm. Aber interessanterweise hast du trotzdem von deinem Ruf her und von der Wahrnehmung her, glaube ich, einen recht hohen Wert, einen ungewöhnlich hohen Wert für die Preiskategorie, in der du spielst, oder?
Ja.
Hast du da, liegt das auch daran, dass du dich eben auch so Fashion Weeks und sowas positionierst? Weil ich nehme an, das macht der normale Modeschmuck nicht.
Ja, also nein, es ist so, dass ich viel, also einfach weil ich, glaube ich, auch diesen handwerklichen Hintergrund habe, dass mir die Qualität in der Verarbeitung und an bestimmten Stellen einfach sehr wichtig ist. B ist es so, dass wo mir das Studium zugutekommt, dass ich an vielen Stellen wirklich Dinge richtig entwickle und nicht auf, also man findet bei mir so gut wie keine Standardverschlüsse oder sowas. Ja? Also so dieses typische, ja, vorne macht man irgendwas, aber hinten ist egal, wie es aussieht.
Hm. Also diese ganz klassischen Ketten-Dinger, kauft man die ein normalerweise, solche Verschlüsse, oder werden die auch selber hergestellt?
Nee, das wird eingekauft. Das
okay. Es ist wie bei Reißverschlüssen letzten Endes. Man kauft halt diese Socken ein.
Genau. Mhm. Und man kann aber eben auch Dinge entwickeln. Ja? Man kann eben versuchen, seine eigenen, also die Handschrift einfach durchzuziehen, ja? Und das nicht nur auf einen sichtbaren Bereich zu legen. Und dann ist es aber gleichzeitig so, und das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem, durch diesen handwerklichen Hintergrund, dass ich sehr, im Grunde sehr handwerklich kalkuliere, was meine Preisgestaltung angeht. Ja? Also weniger wie eine Modefirma, wo
schlägst keinen Designerbonus drauf, letzten Endes.
Nein. Ja. Nein. Und ich hab mich da immer sehr an mir selber orientiert. So. Und es ist was, wo ich das Gefühl habe, dass es eben etwas ist, was Leute schätzen. Wenn sie das Gefühl haben, so das, was sie ausgeben, dafür bekommen sie so reale Werte. Ne? So, auch wenn natürlich es ein großer Posten ist, neben dem Material natürlich auch immer die Arbeit. Ja? Aber die Arbeit ist halt die Arbeit. Die muss ja auch.
Ja. Aber wie läuft denn dann die Produktion? Weil ich nehme an, wenn du Sachen hast, in die du ja doch so viel Entwicklung reinsteckst. Also ich meine, wenn man das jetzt vergleicht quasi mit irgendeiner großen Firma, die jetzt nicht Schmuck, sondern irgendwas anderes macht, du hast halt R&D irgendwie, also Research and Development. Ich meine, das machst du ja tatsächlich. Dann das Design, dann Produktion, Marketing, all solche Sachen sind ja da. Und ich meine, wenn du letzten Endes günstig Sachen verkaufen willst, musst du ja auch eine gewisse Masse dann auch haben, oder? Weil ansonsten können sich diese Faktoren wie die Entwicklung und das Design ja nicht mehr rechnen. Du kannst ja nicht individuell machen.
Naja, es ist so, dass durchaus bestimmte Dinge andere Dinge mitfinanzieren.
Mhm. So. Also du verkaufst manche Sachen quasi.
Ich verkaufe manche Sachen viel zu günstig. Und und manche Sachen, sei es, weil wir sie schon so lange in der Kollektion haben und weil wir sie einfach permanent gut verkaufen und an viele Kunden verkaufen, ist das natürlich dann schon längst, was man da mal an Werkzeug und so weiter investiert, schon längst irgendwie mal durch. Und es gibt einiges an Mischkalkulationen. Ja? So, also die, selbst wenn die Goldsachen natürlich sehr, sehr viel teurer sind als die Silbersachen zum Beispiel, kalkulieren wir da mit einem völlig anderen Faktor. Mhm. Ja? Einfach weil.
Das Klientel ist wahrscheinlich auch ein anderes dann einfach, oder?
Ja, und ich finde immer, dass das trotzdem irgendwie real sein muss. Mhm. So.
Das. Und die Produktion, wenn ich das richtig verstanden, ihr habt, oder du hast
andere Werkstätten, mit denen du zusammenarbeitest. So, das heißt, du gestaltest die Sachen, machst, ich nehme an, eine gewisse Charge selber, um die Sachen irgendwie zu testen. Und dann ab einem gewissen Punkt wird es woanders produziert, ja?
Ja, so ungefähr.
Und wo produziert ihr dann?
Wir produzieren in Pforzheim, in Werne und mit einer guten Handvoll von so ganz kleinen Werkstätten in München. Mhm.
Und, aber das heißt, ihr habt irgendwie ein paar Werkstätten in München, die letzten Endes dieselben Sachen für euch produzieren. Also anstatt, dass ihr eine große Fabrik irgendwo habt oder so,
ja,
eine Fabrik
ja.
In Anführungszeichen.
Naja, nee, es ist aufgeteilt nach je nachdem, was die Leute können und worin sie gut sind. Also es gibt ja, worin sie gut sind, wofür sie ausgerüstet sind und was sie teilweise auch gerne oder nicht so gerne machen. Ja, so.
Aber ich weiß nicht, wie das in dieser Branche ist, aber es gibt ja sicherlich auch irgendwo so einen Schritt, wo man sagt, es wird sich tatsächlich lohnen, das alles in-house zu holen. Das heißt, man holt sich dann irgendwie 8 Goldschmiede, die man irgendwo in eine eigene Werkstatt setzt und lässt die das machen. Ist diese Überlegung irgendwo aufgekommen oder ist dieses Modell, was du bisher fährst?
Am Anfang habe ich, also nicht ganz am Anfang, aber ich glaube so mit der ersten Angestellten, die ich hatte, habe ich so ein paar Sachen angeschafft und die, da haben wir einiges dann bei uns produziert. Aber man kommt dann einfach wahnsinnig schnell immer an so eine Grenze. Und was ich immer, zu dem Zeitpunkt...
Was ist die Grenze?
Die Grenze ist dann, dass man nicht hinterherkommt, dass man nicht genug produziert bekommt, dass man nicht schnell
genug ist. Ach so, so kannst du es besser skalieren, meinst du jetzt in dem Modell.
Ah, okay. Und es macht mich unabhängiger auch.
Und, ist lustig, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass letzten Endes die Zusammenarbeit dich eigentlich unabhängiger macht, weil es halt, wenn der Pool groß genug ist, an Leuten, die du hast, kannst du es natürlich skalieren, von klein nach groß. Ja.
Und dann ist es auch so, ich bin von meinem Naturell her, ich bin nicht die geborene Chefin. Das heißt, für mich ist es, klar, man könnte dann einen Werkstattleiter haben und so weiter, aber für mein Gefühl ist es angenehmer, der Goldschmied stellt sich noch einen Goldschmied ein.
Ja, verstehe ich.
Ich habe das alles. Es ist an sich schon manchmal wahnsinnig, was man so an Verantwortung und so weiter trägt. Da ist es. Naja, und dann ist es auch noch so, dass je nachdem, was man eben produziert oder welche Stücke das sind, ist es wahnsinnig unterschiedlich teilweise, was für Werkzeuge man braucht. Und entweder müsste man das dann alles abdecken oder ja.
Mal ein ganz anderes Thema. Der Schmuck ist ja jetzt nicht nur dein Lebensunterhalt, sondern offensichtlich hast du ja auch eine starke Affinität dazu, selber Freude daran und auch ein Interesse daran. Und wir hatten vorhin schon mal kurz darüber geredet, bevor die Kameras liefen. Ich habe einen Vortrag von dir gesehen, der mittlerweile schon ein paar Jährchen her ist, aber das war in Genf, hast du, glaube ich, gesagt. Und es ging hauptsächlich eigentlich um die Rolle von Schmuck in anderen Kulturkreisen zu anderen Zeiten. Also das ging auch ziemlich weit, unter anderem über auch die Sachen, die damals gemacht wurden in China mit den Füßen von den Mädchen und sowas, dass die eigentlich stark verkrüppelt wurden letzten Endes. Das aber halt auch einen Schmuckcharakter hat. Und dann aber auch vielleicht solltest du selber ein paar von den Beispielen sagen. Du weißt es vielleicht noch besser als ich.
Ja, ich hatte mich beschäftigt eigentlich so mit dem Zusammenhang von Schmerz und Schmuck und was daraus entsteht. So. Es hat eben dann, es äußert sich im Grunde dann alles immer in irgendeiner Form von Schmuck, selbst wenn es eine Deformation von Körperteilen ist oder das Piercen und das Aufweiten oder die Halsverlängerung oder auch Tätowierungen und so weiter. Ja. Aber da steckt natürlich auch wahnsinnig viel dahinter. Ja? So an in der Annahme, wie man also es geht bis dahin zu, was bedeutet das, Mensch zu sein. Mhm. Ja? So in dieser ganzen, das war sehr viel indigene Völker auch, mit denen ich mich da beschäftigt habe.
Aber was meinst du, was bedeutet es, Mensch zu sein?
Da ist zum Beispiel eben so die Annahme, dass man, dass dieses Durchstechen von Ohrläppchen jetzt zum Beispiel erinnert an die Menschwerdung, weil es ist die Menschen waren einst Götter und sie wurden zu Menschen, weil sie sterblich wurden.
Hm, okay. Und dieses Verletzen spiegelt das dann wieder.
Mhm. Mhm. Und gleichzeitig irgendwie ist es aber so, dass sie aber sagen, dieses Piercen der Ohren bewirkt erst, dass man hören kann.
Ja, das fand ich einen sehr interessanten Punkt, ja. Wo ich weiß nicht mehr, bei welchem Volk es war, aber dass sie eben sagen, wir schaffen ein zweites Ohr im Prinzip, mit dem man dann tatsächlich erst die Geschichten...
Dass man die Geschichten auch erst versteht. So.
Weißt du noch, in welchem Alter dieses Ohrloch, das war aber schon im Kindesalter,
ja.
Es wäre ja auch irgendwie, also mir hätte es noch besser gefallen, wenn es irgendwie mit 15, 16 gewesen wäre, um nochmal so einen rituellen Schritt irgendwie zu zeigen.
Aber da gab es zum Beispiel dann auch noch eine sehr schöne Geschichte, dass wenn man dann quasi diese Grenze von Kind zu Erwachsenwerden erreicht, dass dann alle Sachen aus dem Kindesalter wurden dann in eine Kiste gepackt und an einem Baum vergraben.
Also der Schmuck, der eingesetzt war bis da.
Mhm. Ja. Und vieles davon leuchtet mir total ein. Also so auch die Haltung zu sagen, alles, was man in der Herstellung eines Stückes, und wenn es jetzt eben um Schmuck geht, eines Schmuckstückes, all die Energie, die da reinfließt, alle Gedankenenergie, alle Energie von den Händen, aber auch die Energie, die in die Materialien geflossen ist, all das ist dann da eben drin.
Mhm.
Und es ist in unserer Kultur ja auch nicht so viel anders, ja, weil es gibt immer... gibt immer spezielle Gelegenheiten, so, die dann mit dem Schmuck auch verbunden sind. Und es gibt selten etwas wie Schmuck, wo man, egal wen man fragt, egal wie viel oder wie wenig Schmuck die Person trägt, wenn sie irgendwas trägt, dann weiß sie haargenau bei jedem Stück, wann hat sie es bekommen oder wann hat sie sich's gekauft und wie ging es ihr da und warum war das so?
Aber meinst du es immer so oder meinst du es ab einem gewissen Alter?
Weil ich glaube, es ist immer so.
Meinst du nicht, dass es eine Menge Teenager draußen gibt, die rumlaufen mit irgendwelchem H&M-Schmuck, wo sie keine Ahnung mehr haben, wann sie sich das zugelegt haben?
Naja, dann kann man da vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren.
Wahrscheinlich gibt es schon so eine Grenze irgendwo,
ja.
Wie ist es denn bei dir? Also ich will dich jetzt nicht hier zu sehr in die Bredouille bringen, aber bei dem Schmuck, den du selber trägst?
Na, da weiß ich zumindest immer, wann ich den gemacht habe.
Okay, das will ich hoffen. Nee, ich wollte mehr darauf hinaus, weil ich finde, das Interessante an Schmuck sind für mich genau das, was du sagst, diese Geschichten dahinter letzten Endes, ja. Also ich bin jetzt als wahrscheinlich relativ durchschnittlicher Kerl in unserer Gesellschaft nicht wahnsinnig schmuckaffin, nicht wahnsinnig schmuckavers. Ich habe halt, ich trage meistens eine Uhr und manchmal komme ich auf den Trichter, dass ich mal irgendwie einen Ring hätte oder sowas und dann zwei Wochen später denke ich mir wieder, das ist irgendwie zu affektiert, ich lasse das wieder, ja. Aber gerade bei der Menge weiß ich natürlich ganz genau, was es ist. Und am allerliebsten sind mir natürlich Sachen dann, also die Uhr, die ich trage zum Beispiel so aus dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Ja. Ich finde, das ist zwar natürlich genauso random wie alles andere, aber für mich ist es irgendwie schön zu sehen, dass da was ist, das genauso alt ist wie ich und die Zeichen der Zeit wahrscheinlich besser wegsteckt, als ich, wenn man mal ehrlich ist. Aber wie dem auch sei. Und Tattoos habe ich halt relativ viele. Was
ja auch Schmuck ist.
Eben dieselbe Kategorie ist. Der Schmuck, den du jetzt gerade trägst, kannst du da Geschichten zu erzählen? Also wärst du bereit, da Geschichten zu erzählen? Oder ist da irgendwas Besonderes gerade dabei? Oder sind es einfach Dinge, die du gemacht hast?
Naja, das sind, ich habe wirklich, muss ich sagen, nur Schmuck, den ich selbst gemacht habe. Es gab nie meinen... Es gab in meiner Familie nie sowas wie Erbschmuck oder sowas. Mhm. Ja?
Schade, oder? Ich wünsche mir sowas manchmal.
Ja, mei. So ist das halt.
Ja, ja.
Aber einerseits weiß ich natürlich, was ich damit wollte. Mhm. Ja? Und aber es gibt zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne Geschichte eigentlich zu dem Ring hier an meinem rechten kleinen Finger. Und die trage ich wirklich, ich trage die seit sehr, sehr vielen Jahren immer. Also ich mache die nie ab. Die gehen auch nicht so leicht ab. Mhm. Also gehen schon ab, natürlich.
Aber, man bräuchte ein bisschen Spüli.
Sind auf jeden Fall immer da. Und ich war nicht letztes Jahr, da ging das ja nicht, aber ich bin einmal im Jahr bin ich immer in Japan für sowas wie eine Tournee. Tournee hört sich wahnsinnig hochgestochen an, Tour. Ja.
Bei Händlern oder Freunden oder alles?
Bei im Grunde bei Kunden, Fans, so. Also ich, das ist dann so eine Mischung aus Events, wo ich dann Teil davon bin. Und,
aber es ist eine Marketing-Tour im Prinzip dann, kann man so sagen.
Im Prinzip, okay. Kann man so sagen, ja. Und das letzte Mal, eben vorletztes Jahr, im Sommer, war ich unterwegs und hab auf einmal gespürt, dass der Ring nicht mehr da ist. Und ich meine, die sind sehr, sehr, das ist kein Millimeter, ja, das sind 0,6. Das ist wahnsinnig dünn und eigentlich spürt man die ja nicht. So, aber man spürt dann schon die Lücke. Mhm. Und das hat mich den ganzen Tag wahnsinnig unruhig gemacht, weil ich eigentlich immer ganz genau weiß, wo meine Sachen sind. Und ich das überhaupt nicht ausstehen kann, wenn mir was abhanden kommt und ich verliere auch nichts. Oder selten. Naja, jedenfalls konnte ich den ganzen Tag, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich musste an dem Tag, habe ich glaube ich zwei oder drei Interviews gehabt und ich war wahnsinnig unruhig. Und kam abends zurück in mein kleines Zimmer und habe alles durchgesucht und habe nichts gefunden. Und am nächsten Tag war mein Abreisetag. Mhm. Und es war wahnsinnig heiß. Es war wahnsinnig heiß. Und ich hatte eben mein ganzes Gepäck, es war irgendwie Freitagvormittag. Und ich hatte mir gedacht, ach, irgendwie, ich war relativ weit weg von irgendwelchen U-Bahn-Stationen und dachte mir, ach, ich nehme ein Taxi zum Flughafen. Und bin raus auf die Straße und war, weil ich ja wusste, ich fliege und weil es ja im Flughafen ist ja überall dann immer so unterkühlt, hatte ich eigentlich relativ viel an und es war wahnsinnig heiß auf jeden Fall. Und ich habe versucht, mir ein Taxi anzuhalten und alle Taxen, die vorbeifuhren, waren voll, niemand hat gehalten. Dann ging ich wieder zurück. Es war auf jeden Fall ein totales, dann im Hotel irgendwie, nee, Freitagvormittag, da können wir doch kein Taxi und so weiter. Ich habe dann gemerkt, die Zeit wird langsam knapp. Und wurde unruhig, habe total geschwitzt, mir war so wahnsinnig heiß mit diesem ganzen Gepäck auch. Und dachte mir irgendwann, okay, Mist, dann muss ich zur U-Bahn. Und das war eben relativ weiter Weg. Und mit meinem ganzen Krempel, den ich dabei hatte, wusste, ich muss mich wahnsinnig beeilen und bin ein Stück schon gelaufen und wurde unsicher mit dem Weg und habe mich hingestellt.
Man sieht den Flieger schon abrollen.
Hab auf mein Telefon geschaut, ob ich denn richtig bin überhaupt. Und schaue auf mein Telefon und schaue aber aus irgendeinem Grund auch auf den Boden. Und da im Rinnstein lag der Ring. Und er hatte natürlich ein paar Schrammen, weil der da ja irgendwie so an der Straße und so weiter. Und ich war so perplex, hab den genommen und bin einfach weitergerannt. Und ich habe auch nur den Flieger erwischt, weil ich wirklich gerannt bin. Und ich habe, also das war ein totales,
Aber meinst du, du hast den Ring dann ein paar Tage davor da verloren? Und, oder ja, hast du ihn gerade mit dem Handy rausgezogen? Oder
nee.
So? Echt?
Nein.
Ja, auf einen halben Millimeter gerechnet auf, wie viele Kilometer du zurückgelegt hast in der ganzen Zeit. Das ist ein ziemlicher Zufall.
Ja. Und ich glaube einfach, dass Dinge, die gehören dann schon zu einem dazu.
Mhm. So. Und es wird ja auch dadurch dann verstärkt, weil ich meine, oft kauft man vielleicht was ohne Intention oder einfach, weil man es schön findet oder so. Und man macht selber die Geschichten damit dann. Hm. Eine Sache, die ich sehr nett fand, und das ist vielleicht ein bisschen banal, aber du hast mit 16 angefangen, deine Haare selber zu schneiden. Machst du es immer noch?
Schon früher.
Schon früher?
Ja.
Machst du es immer noch?
Ja, mache ich immer.
Ja? Ich hatte auch ein paar Jahre, aber ich habe mich nie so gut dabei angestellt wie du, deswegen. Hm. Das hat ja auch so was Rituelles dann schon wieder eigentlich, oder? Dieses Haare selber schneiden und das nicht wem anders in die Verantwortung geben, wird ja auch zu einer Form von Schmuck dann eigentlich.
Ja, ja, klar.
Und ich meine, für dich
alles,
ist auch,
was zur Erscheinung so dazu zählt.
Und für dich ist es ja eigentlich auch fast ein Markenzeichen, oder? Ich meine, du hast diese Frisur dann seit du wie alt bist?
Seit ich 13 bin. Ich habe zwischendrin hab ich noch mal lange Haare gehabt. 2-3 Mal, glaube ich. Während ich studiert habe, irgendwann mal. Und dann, als meine erste Tochter auf der Welt war, weiß noch, ich habe sie geschnitten, als sie auf die Welt kam. Und dann habe ich sie erst wieder geschnitten, als sie 1 war. Und dann waren sie ungefähr so lang. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich sie dann wieder abgeschnitten habe, das Gefühl gehabt, so, ach ja, da bin ich wieder.
Ja, also, man sieht sich auch selber und findet sich ja selber darin wieder dann. Ja. Sonst fremd. Ich bin immer durch alles Mögliche gegangen, von mit dem Rasierer Glatze geschoren für ein paar Jahre bis irgendwie schulterlang. Ich habe nie das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen. Mir wird nur immer wieder langweilig, stelle ich dann immer wieder fest, leider. Ich wollte eine Sache mal noch ansprechen. Du, wenn man auf dein Instagram schaut, sieht man, dass du auch ziemlich viel unterwegs bist auf Demos und solchen Geschichten. Du scheinst da dich ziemlich zu engagieren, was all mögliche Themen angeht. Und du warst zum Beispiel auch letztes Jahr, gab es, glaube ich, letztes Jahr einen Sternartikel, glaube ich, mit dem, weil man alles mit dem Hashtag jetzt macht, hat der Stern den Hashtag Quotenfrau gesetzt dann irgendwie. Wie kamen die zu dir?
Wie kamen die zu mir? Die kamen
gerade zu diesem Thema, meine ich.
Gerade jetzt zu dem Thema. Die kamen zu mir in Form von Emilia Teff hat mich angerufen, die Regisseurin, die eben auch Teil von dieser Geschichte ist und wollte fragen, ob ich bereit wäre, mitzumachen. Und wenn ja, dann würde sie mich mit denen in Kontakt bringen. So kam das.
Mhm.
Ja. Und Emily habe ich kennengelernt, weil sie sich Schmuck ausgeliehen hat bei mir.
Für einen Film?
Ich glaube, das erste Mal, um ihn selbst zu tragen auf der Berlinale oder so.
Ah, okay.
Und dann war mal Filmfest in München und dann hatte sie sich da auch Schmuck ausgeliehen und hatte dann hatten wir gesagt, wir können uns ja mal treffen. Und dann waren wir Kaffee trinken zusammen und dann hatte sie zusammen mit Katja Eichinger so eine Masterclass organisiert, die hieß The Female Gaze. Weil es eben auch im Filmgeschehen doch sehr männlich zugeht.
Mhm. Also warst du Female Gaze oder Female Gaze?
Gaze, okay. Der weibliche Blick. Und es ist ein Thema, was sie natürlich oder was ich glaube, was zwangsläufig, wenn man in dem, was man tut, gut ist und eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommt, ist man zwangsläufig irgendwann damit konfrontiert, dass man doch eher quasi eine Ausnahme ist damit, dass man eine Frau ist.
Hm. Ich fand die Wahl irgendwie interessant, weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass du es immer einfach hattest und dass das Thema, dass du Frau bist, irgendwie dir nie einen Nachteil verbracht hat. Ich meine, es gab zum Beispiel eine Story, die, glaube ich, damit drin stand, wo für irgendeinen Businessflug irgendwo hin, du wurdest in Economy gebucht und deine männlichen Kollegen wurden in Business gebucht. Es mir schwerfällt zu glauben, weil es ist auch schon so, so irre, dass irgendjemand so frech ist, das so durchzuziehen. Aber natürlich glaube ich es dir. Also ich glaube durchaus, dass du einen Nachteil hast. Aber dadurch, dass du selbstständig bist, hast du dir ja dein Umfeld komplett auch selber geschaffen.
Ja. Ich musste mich da nie groß...
Deswegen dieses Quotenfrau, fand ich, passte da eigentlich nicht so ideal hin.
Ja, ich glaube, dass es in der, also in der ganzen Geschichte ging es, glaube ich, dem Stern in erster Linie darum, zu sagen, okay, es gibt eine Reihe von Frauen, die machen ihren Job und die sind da auch erfolgreich. Und was sagen die zu dem Thema? Oder warum finden die, dass Quotenfrauen wichtig sind? Um dieses, also es ging ja in erster Linie darum, dieses Stigma zu beseitigen.
Das Stigma der Quote oder das Stigma
der Quotenfrau? Ja. Und das stimmt total, was du sagst. Ich schaffe mir ja mein Umfeld, ja, so wie ich das möchte. Ich weiß aber auch, dass ich an einigen Stellen oft genug schon als Quotenfrau quasi vorhanden war. Ja? Sei es in der Jury oder in irgendeiner Zusammenstellung. Also das ist so. Ja. Und es ist... und es ist vom Gefühl her dann auch erstmal nicht immer super, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, quasi einfach so zum Zug zu kommen. Mhm. So. Und eben irgendeine Art von kleiner Veränderung mitzubringen.
Ja, das mit diesen Quoten ist ja auch, ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil in einer perfekten Welt möchte ich natürlich nicht, dass irgendjemand eingestellt wird, weil er eine Frau ist oder weil er schwarz ist oder weil er schwul ist oder sonst irgendwas. Ich meine, in einer perfekten Welt wäre das genauso eine Form von Benachteiligung für irgendwen anders dann wieder. Was ich natürlich verstehe, ist, dass einfach durch die ganze Belastung aus den, unserer gesamten Geschichte, jemand, der jetzt schwul ist oder schwarz ist oder weiblich ist, oder im besten Fall alles drei, einfach geboren wird mit einem Nachteil, der dann wieder ausgeglichen werden muss. Aber das schafft natürlich dann auch wieder Antipathie bei den Leuten, die nicht den Nachteil haben, weil die sich dann wieder ungerecht behandelt fühlen. Und es ist einfach was mit so viel delikatem Feingefühl eigentlich gemacht werden müsste, was dann aber auch wieder nicht passiert, was natürlich auch, weil es ein heißes Thema ist und auch mit viel Emotion natürlich läuft. Das heißt, die Leute schreien dann auch wieder und das ist halt genau das Kontraproduktive.
Aber es ist ja auch so, dass die Quote ja im Idealfall ist sie ja einfach nur ein Mittel, um Verhältnisse gerechter zu machen, und dann ist sie obsolet. Ja. Mhm. Es geht ja in Daten. Also
eine Quote. Du meinst, eine Quote sollte es für einen gewissen Zeitraum geben und dann sollte sie eigentlich wegfallen. Weil
naja, so, natürlich. Ja. Irgendwie. Also das ist,
Ist eine Krücke.
Natürlich ist eine Krücke.
Ja.
Ja. Aber wenn quasi die Lobby immer nur die eine Lobby ist, dann muss irgendwas dagegen stehen. Mhm. So.
Das Timing war aber dann auch ganz interessant von dem Artikel zu jetzt, weil ich glaube, jetzt gerade kam ein Gesetz durch, dass in jedem Unternehmen mit einem Vorstand von mehr als drei Leuten, glaube ich, eine Frau mit dabei sein muss oder sowas. Mhm. Hast du das mitbekommen?
Nee, aber ich weiß, dass es auch darum ging, so ein bisschen. Ja. Ja.
Also es wäre schön, wenn du es wüsstest, weil dann könntest du nämlich kontrollieren, ob ich die Wahrheit sage. Ich bin nämlich sehr unsicher mit den Zahlen, aber ich glaube, sowas in der Art auf jeden Fall war es.
Ja, also ich weiß, dass als Emily auf mich zukam, dass ein großes Thema war, dass Deutschland an der Stelle eben wahnsinnig zurückhinkt. Mhm. Im Vergleich zu anderen Ländern.
Echt? Im Vergleich zu anderen Ländern auch? Ich hätte gedacht, total, dass Deutschland eigentlich relativ weit vorne ist, was das angeht. Nee?
Nein.
Aber weißt du, was für Länder da? Ich meine, ist so ein Land wie Amerika da weiter?
Ja, klar.
Ja, tatsächlich? Ich meine, gut, wir haben jetzt die erste weibliche Vizepräsidentin, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich so zu sehen, dass die Wahl dieser Vizepräsidentin war auch mehr strategisch als irgendwas anderes. Es ging halt darum, Wählerstimmen zu mobilisieren, oder?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber man muss ja einfach auch dazu sagen, die Wahl ist immer strategisch.
Ja, klar.
Egal, ob es jetzt ein Typ ist oder eine Frau oder.
Das stimmt. Biden wurde auch nicht ausgewählt, einfach nur, weil er halt da stand.
Ja. Ja. Und dann der wichtige Teil fängt ja dann auch immer erst an.
Du meinst die tatsächliche Arbeit danach dann?
Ich glaube, eben eine Möglichkeit quasi, die so ein bisschen ein Muster aufzubrechen. Mhm. Was einfach.
Ich glaube, das ist sehr gut ausgedrückt. Es geht einfach darum, diese Muster aufzubrechen damit. Aber wie du schon sagst, es ist halt eine Krücke, die dann möglichst bald natürlich abgelegt werden sollte. Und ich meine, Feminismus ist ja, ich finde, das ist ein bisschen das Erfolgsbeispiel eigentlich von diesen ganzen Benachteiligungen, wenn man es sich mal geschichtlich jetzt anschaut, wenn man sich überlegt, was in den letzten 100 Jahren tatsächlich passiert ist von einer absolute Benachteiligung, ja. Ich meine, Frauen durften nicht wählen und all solche Geschichten, ja, bis zu jetzt. Und alles braucht natürlich Zeit, ja. Und ich glaube, es ist deutlich besser gelaufen, für Frauen von dem damaligen Stand auf den heutigen zu kommen, als jetzt zum Beispiel für Schwarze. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass du da halt einen Kulturkreis hast, der isolierter ist und dadurch besser benachteiligt werden kann. Auch. Ich meine, Frauen sind halt einfach 50% aller Bevölkerungsschichten. Dementsprechend sind sie wahrscheinlich auch besser positioniert, gewisse Lobbyarbeit zu leisten für die eigene Chance. Aber das finde ich immer auch nicht schlecht zu betrachten, dass bei allem, was schlecht läuft auf der Welt, es geht schon auch voran und schon auch mit großen Schritten. Und solche Sachen wie diese Quoten brauchen wir mit Sicherheit. Aber hoffentlich kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo die dann eben auch nicht mehr notwendig sind, sondern sich das einfach natürlich entwickelt. Von dem einen Brennpunkt zum nächsten, aber das ist, glaube ich, etwas harmloser. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, ich sehe mich als relativ durchschnittlichen Mann, was meine Schmuckaffinität angeht. Ja. Wie ist denn das mit Schmuck für Männer? Bei dir ist alles relativ androgyn präsentiert, fand ich jetzt, der Männerschmuck auf der Webseite. Siehst du das auch eher so als deine Käuferschicht oder ist das total breit gefächert?
Nö, ich habe ganz unterschiedliche Männer. Also, und das ist, und das sind sehr, also, es ist eine sehr, und sehr viele mittlerweile, so. Also, das war, ich habe relativ früh auch schon männliche Kunden gehabt. Und da war das wirklich eher so vereinzelt, ja, so. Und dann waren das eben die Männer, die, gerne Schmuck tragen wollten, aber sich nicht wiedergefunden haben in so rockigem Schmuck. So Totenköpfe, viel massive Sachen und so weiter.
Das ist ja schon auch ein Statement. Ich meine, es sagt ja auch was über die Person aus oder es vermittelt was. Und das ist, glaube ich, für viele Münchner, glaube ich, nicht genau das, was sie eigentlich ausdrücken wollen.
Und dann, aber die jetzt auch nicht, den scharfkantigen Edelstahlring, sowas wollten die auch nicht. Also, aber, und an dieser Stelle so eher subtileren Schmuck für sich zu finden, gab es für Männer im Grunde nichts. Und die ersten Sachen war das oft so, dass wir einfach von den Sachen eben, die wir hatten, haben wir halt dann, muss man halt dann anpassen auf die Größe, ja? So Längen anpassen und so weiter. Aber Männer sind da viel offener geworden in den letzten Jahren. Also das war am Anfang ganz oft, gab es immer eine große Angst, ob das nicht zu weiblich ist oder ob das geht so oder ob das nicht blöd aussieht. Und das hat sich total gewandelt. Also sind Männer viel stolzer geworden an der Stelle und viel selbstbewusster im Sinne von, naja, wenn es mir gefällt, ist mir das egal. So. Natürlich ist da auch, also gibt es, dann irgendwann gab es einfach auch natürlich auch einen Trend und so weiter und dann ist das, ist das was, was so eine Zeit so ein bisschen einfärbt, aber
geht es mit dem Schmuck auch in Wellen? Ich stelle mir das mal so vor, ja, wie jede Mode, dass irgendwie das mal so ein, 5 Jahre gibt, wo ja, Männer etwas mutiger werden, 5 Jahre, wo es wieder etwas konservativer wird.
Ich glaube, es ist A, ist es, glaube ich, längerfristiger, B, greift es tiefer.
Inwiefern greift es tiefer?
Na, weil es im Grunde, also aus so einer ganz sehr kleinen, sehr persönlichen meiner Sicht durchaus auch was mit einer Art von Emanzipation der Männer zu tun hatte. Mhm. Sich so, was so einhergeht auch mit dem, dass Männer jetzt wesentlich bereiter sind, vielleicht auch sich verletzlicher zu zeigen oder sich so um sich zu kümmern oder eine ganze Reihe von Sachen, die lange ja nicht so gewöhnlich waren. Mhm. Ne? Einfach einen freieren Umgang. So.
Meinst du, das ist so eine gesellschaftliche Welle dann auch letzten Endes, diese Verletzlichkeit irgendwie zeigen zu können? Oder ja. Verletzlichkeit ist irgendwie ein doofes Wort dafür, sondern halt einfach diese...
Eine weichere Seite.
Genau, eine auch. Weichere ja. Seite.
Und ja, es gibt natürlich, gibt es irgendwie Sachen, die... wobei sehr viel nebeneinander existiert. Ja? Und manchmal, das kennt man ja von sich selber, manchmal trägt man 2 Wochen lang nur schwarz und dann will man wieder Farbe haben. Mhm. So. Ja.
Ja, wenn dein Laden wieder aufhaben darf, wir sind ja jetzt gerade im nächsten Lockdown, reden wir nicht drüber, es wird langsam langweilig, dann werde ich auf jeden Fall auch vorbeischauen, weil deine Siegelringe vor allem haben es mir sehr angetan. Ja. Graviert ihr die auch?
Ja, wir gravieren auch.
Ah, okay. Musst du mir mal sagen, wie fein das da drauf. Ich habe noch so eine Idee vielleicht von einem von den Künstlern, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, dann irgendwas draufsetzt. Da reden wir dann drüber, wenn es dann soweit ist. Ja, ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe für heute.
Okay.
Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und bis bald.
Danke dir.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show, und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.